Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
Jan Bredak.
Von welchem Unternehmen kommen Sie?
Ich komme von der Veganz Group AG.
Und was führt Sie zu uns?
Ja, der liebe Frank hat mich eingeladen, mal wieder ein bisschen zu plaudern. Und dann habe ich gedacht, komm, dann nehme ich die Gelegenheit wahr und klopfe mal an eure Tür.
Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit. Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so.
Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
Bevor es losgeht, möchte ich mit euch kurz innehalten. Erinnert ihr euch an die Bilder eures Lebens? Also an die Ereignisse, die sich in eure Festplatte eingebrannt haben und deren Bilder euch ein Leben lang begleiten? Ich hoffe, es sind gute Bilder, wie vielleicht die Geburt der eigenen Kinder, das erste Mal oder das Kennenlernen der Partnerin oder des Partners. Vielleicht aber auch Bilder einer Immobilie, einer Reise, eines leckeren Essens oder einer guten Freundschaft. Bilder einer Beförderung. Oder eines Rauswurfs, Bilder einer Unternehmensgründung oder vielleicht Bilder von einem Auftritt in den Tagesthemen? Kleiner Disclaimer. Aus lizenzrechtlichen Gründen haben wir die Tagesthemen vom 10. November 2021 nachgesprochen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland ändern sich. Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und Wurst. Der Verkauf von Fleischersatzprodukten legte im vergangenen Jahr um 39% zu. Der Berliner Anbieter von veganen Lebensmitteln, Veganz, ist nun an die Börse gegangen. Mehr dazu jetzt von Steffen Ziege.
Veganz verkauft seine Produkte in großen Supermärkten und in eigenen Läden. Der Trend zu fleischloser Ernährung wächst stetig, bei jungen Menschen besonders ausgeprägt. Mehr als ein Drittel isst vegetarisch und verzichtet weitestgehend auf Fleisch. Insgesamt bezeichnen sich inzwischen mehr als 27% aller Deutschen als Flexitarier. Sie essen Fleisch zu besonderen Gelegenheiten und achten auf die Herkunft. 3,4% sind Pesketarier, an Tieren kommt nur Fisch auf den Tisch. 4,6% ernähren sich vegetarisch, 2,2% vegan. Sie verzichten also auf Fisch, Fleisch und tierische Produkte wie Käse oder Eier. Veganz hat mit dem Börsengang 34 Millionen Euro eingenommen. Das Geld soll für neue Produkte und weiteres Wachstum investiert werden. Ja, Jan Bredak ist wieder zu Gast in der Fabrik. Sein vierter Besuch. Aber vier Besuche in der Fabrik stinken natürlich total ab gegen einen Auftritt bei den Tagesthemen. Und der fand auch wirklich statt, am 10. November 2021. Hier in der Fabrik diesmal alles zum IPO. Also zum Börsengang der Veganz Group AG letzten November. Jetzt ist das so, dass Wachstumsgeschichten von Umsatz- und Mitarbeitendenzahlen mit entsprechenden Exits oder so vielleicht in anderen Podcasts noch das Höschen wackeln lassen. Hier in der Fabrik für immer bearbeiten wir eher Unternehmen und Geschäftsmodelle, die die ökosozialen Folgen des eigenen Handelns als wert- und sinnvoller erachten. Denn nur das kann zukunftsfähiges Wirtschaften sein. Und da ist ein IPO nebst Wachstumsbörsenstory und noch fehlenden nachhaltigen KPIs sicher nicht der Storyteich, in dem wir zuerst fischen. Veganz legt als veganer Vollsortimentanbieter allerdings den ersten europäischen IPO hin. Die Nische kommt in Fahrt und mit ihr die Hoffnung auf eine fundamentale Wende in der Nahrungsmittelindustrie. Aber ist vegan wirklich schon börsenfähig? Ich meine, die Kurse von Oatly und Beyond Meat an der Nasdaq in den USA haben im vergangenen Jahr empfindliche Einbrüche verzeichnet. -50, -60%. Ist das Veganz-Vollsortiment da nicht eher Fluch als Segen? Hat das Presseecho auf dem Börsengang eigentlich Einfluss auf die Markenbekanntheit von Veganz gehabt? Und wie verändert man sich persönlich eigentlich durch so einen Börsengang? Das alles jetzt in dieser ersten Episode des Jahres 2022. Die Fabrik öffnet wieder ihre Türen. Freut euch auf mehr Stories, mehr Informationen, mehr Inspirationen rund um eine regenerative Wirtschaft, weil diese Narrative sind die einzig zukunftsfähigen. Ich bin euer Host und Hausmeister der Fabrik für immer, Frank Schlieder, und ich wünsche euch viele gute Ereignisse mit entsprechenden Bildern für das Jahr 2022. Los geht's mit Jan Brehm. Ihr seid der erste vegane Nahrungsmittelhersteller an der Börse, zumindest in Deutschland. Warum ist vegan jetzt auf einmal börsenfähig?
Muss man erstmal hinterfragen, ist es denn heute börsenfähig?
Ja, ihr seid ja drin.
Ja, wir sind drin, aber man darf nicht vergessen, unter welchen Umständen sind wir an die Börse gegangen. Für uns war es ja quasi die einzige Möglichkeit, um uns noch zu finanzieren. Es war quasi die Flucht nach vorne. Hätte mir das jemand als Alternative gegeben, Börse oder so finanzieren, hätte ich sicherlich so finanzieren genommen. Ging aber nicht mehr. Und außer Verkauf der Firma, und das wollte ich nicht. Also die Firma verkaufen hätte ich zu jeder Zeit können, wollte ich aber nicht. Ich will das Ding, das Baby weiter wachsen sehen und nach vorne pushen. Insofern sind wir als doch relativ kleines Unternehmen jetzt auch im Scale-Segment, im Wachstumssegment der Börse, also im niedrigsten Segment gestartet. Und trotzdem, auch da hätte ich vorher wissen sollen, was auf mich zukommt, und trotzdem bringt es so viel Komplexität mit sich, weil du musst ja trotzdem alle Bedingungen erfüllen, um börsenfähig zu sein, Transparenz etc. Ja, also um alle, also ich habe mal so, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, deine Firma wird in 10.000 Puzzlesteine zerlegt und dann wird sie unter Aufsicht von Anwälten und Experten wieder zusammengesetzt und am Ende bleiben 3 Steine übrig und finde den Fehler. Ja? Das ist dann so die Challenge, die du dann hast, um das Ding börsenfähig zu machen. Und dann zählt teilweise Stunden und Tage, um deinen ganzen Laden aufzuräumen, um zu gucken, ah, da war was. Und du gehst ja wirklich in die Historie zurück, mehrere Jahre. Und das, also das sollte man nicht unterschätzen. Da steckt schon ziemlich viel Feuer und schlaflose Nächte drin.
Welche 3 Steine blieben bei euch übrig?
Kann ich dir so gar nicht, das ist zu, also wirklich zu diffus. Vielleicht ein, wir hatten Verträge für stille Beteiligung und die durften nicht mehr sein, also mussten wir sie auflösen. Jetzt musst du gucken, dass du noch kurz vorm Börsengang innerhalb von wenigen Tagen mit notarieller Einbindung diese Verträge irgendwie loswirst und und. Also, und das war, so kam eins, reihte sich eins ans andere. Ja? Also es waren sehr viel organisatorische Governance-Themen, die sauber gemacht werden mussten, bevor du ready for IPO bist. Und wir haben es ja in 4,5 Monaten geschafft für eine Firma wie unsere. Also da haben viele auch außerhalb anerkannt genickt. Und du darfst nicht vergessen, wir haben über 200 Investorengespräche geführt. Das kommt auch noch dazu. Und da bin ich tatsächlich der Situation dankbar, dass wir vieles online machen konnten, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das hätte ablaufen sollen, wenn wir quer durch Europa geflogen wären. Weil wir haben sehr viele Investoren aus den Nordics, aus UK, aus Niederlande, Frankreich etc. Ich hätte da überall hinfliegen müssen. Dann hätte ich die Nächte auf dem Flughafen verbracht. Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben. Wir haben ganz wenige physische Meetings gehabt und die waren alle bei uns in Berlin.
Jetzt ist das so, also offiziell gibt es ja die Kategorie vegan noch nicht. Ihr seid ja ein Vollsortimentanbieter, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, die hier zuhören. Also von Süßigkeiten über veganen Lachs ist irgendwie alles dabei. Also euch findet man in mehreren Regalen im Supermarkt. Und dafür gibt es ja noch keine Kategorie, ja? Also wie jetzt Wurst oder Milchersatz oder wie auch immer. Darüber hinaus war das die einzige Möglichkeit, euch noch weiter zu finanzieren. Du sagtest gerade Flucht nach vorne. Wie strickt man an einer Börsenstory in diesem Fall?
Naja, also die Börsenstory sind wir selber. Wir haben 10 Jahre Geschichte und wenn man da hinguckt, sind da viele Hiccups drin. Das lief ja nicht immer geradlinig. Ja, Supermarkt angefangen, Großhändler, dann Insolvenz von den Supermärkten. Also wenn da jemand von außen drauf schaut, dann sagt er erstmal, das Buch schnell wieder zumachen. Ja, die wissen nicht, was sie tun. Wenn man die Geschichte aber richtig aufzäunt, dann sieht man, hey, die haben ja was gestartet. Die sind mit Wegbereiter, die sind quasi Trendsetter. Die haben etwas mit geboren, gestaltet, was es so vorher noch nicht gab. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, das hast du richtig eingeführt, nach 10 Jahren, wo wir jetzt aktiv sind, gibt es das eigentlich immer noch nicht so richtig. Es gibt ein gewisses Verständnis und einen gewissen fruchtbaren Boden in der Gesellschaft, die sagen, okay, pflanzliche Produkte sind nicht so schlecht, wie sie es vielleicht noch vor 5, 6 Jahren dachten, ja, dass sie krank machen oder irgendwelche Mangel mit sich bringen und so. Also diese Vorurteile haben sich schon weitestgehend abgebaut. Aber der große Hebel, dass jetzt alle oder viele, die Mehrheit sagen, ich gestalte jetzt meine Gerichte, mein Essen, mein Lebensunterhalt weitestgehend pflanzlich. Da sind wir ja weit von weg. Ja? Also wir reden ja immer noch über Pipifax. Wir sind in einer Pionierarbeit und sind dabei, das Bewusstsein zu schaffen, dass pflanzliche Ernährung eben mehr kann und massiven Einfluss hat auf Klima- und Umweltschutz. Und das sind ja die alles bestimmenden Themen, gerade in nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und bis wir diesen Verlinkung hinbekommen haben, da ist noch viel Arbeit zu tun. Und das ist quasi unsere Mission, wenn ich überhaupt von einer Mission reden darf, möchte, dass wir diese Verlinkung herstellen zwischen Essen und Klima- und Umweltschutz. So, und das Pferdchen reiten wir und das ist im Prinzip unsere Story in einer Metapher kurz zusammengefasst. Und wie du richtig sagst, so wie es heute Bio gibt oder glutenfrei, gibt es vegan nicht als Kategorie. Ja, wenn Leute heute über vegan reden, denken die sofort an Tofu-Würstchen oder an irgendwelche veganen Schnitzel oder Milch, Oatly oder was weiß ich, Alpro. Mhm. Das subsumieren die Leute unter vegan, aber vegan ist ja weit mehr. Also das findest du in jedem Teil des Lebens kannst du tierische durch pflanzliche ersetzen. Das ist unsere Challenge, dass wir das tun. Da sind wir die Ersten und nach wie vor die Einzigen weltweit, die das tun. Und das alleine fixt natürlich viele Investoren an, die sagen, hey, gerade an der Börse zahlst du ja auf Zukunft. Ne? Und wenn die sagen, hey, ich bin heute an was beteiligt, was vielleicht in 5 oder 10 Jahren richtig zum Fliegen kommt, weil es einfach in der Gesellschaft überall angekommen und verankert ist. Und das sind wir noch weit von weg.
Welche Kennzahlen habt ihr da ausgegeben an die Investoren? Was ist das Marktwachstum? Also man wird ja kolportiert, irgendwie 2025 wird ja was von, glaube ich, 300 Milliarden Dollar weltweit.
Es sind so viele Zahlen und das Schlimme ist, du kannst halt keinen Markt definieren, weil es diese Definition des Marktes nicht gibt, ja. Also und auch diese Steigerungen, die du jetzt sagst, sind oft am Fleischersatz festgemacht, ja. Also Fleischersatzprodukte wachsen mit einem CAGR von 12 oder 13% im Jahr, ne, bis 2030 oder 35. Fischersatz zum Beispiel aber wächst mit einem CAGR von 30-40%, ja. Also da hast du in den einzelnen Kategorien verschiedene Wachstumsstories. Und da wir in allen Kategorien vertreten sind, subsumiert sich das, ja. Da geht mal was langsamer, da geht mal was schneller. Also wir haben uns gegeben, dass wir so deutlich zweistelliges Wachstum in den nächsten 5 Jahren so zwischen 20-30% erreichen wollen. Und da gibt es sicherlich mal Jahre, wo es ein bisschen mehr sein wird. Das hängt auch stark davon ab, welche Kategorien du besonders fokussierst. Also gerade Fisch oder Eiersatz, solche Dinge sind extrem stark wachsen, weil sie noch sehr unterbelichtet sind. Aber wenn du jetzt dann in Fleischersatz gehst, dann hast du halt nur noch 5-6% Wachstum.
Sag mal, welche Investoren waren denn besonders leicht zu überzeugen und welche schwieriger? Ich glaube, die Hälfte der Aktien sind im Streubesitz ungefähr und die andere Hälfte, da sind so auch so illustre Leute wie der Bernd Drosin, glaube ich, der Tofu-König Deutschlands, nennt man ihn auch, kleiner Bestandteil. Er kennt sich ja aus im Markt. Genauso auch wie der Michael Duroch, ist ja auch der Senfkönig Deutschlands, wenn man das so will, der Europas eigentlich, von Develey, den wir auch schon hier im Podcast hatten. Ich würde jetzt mal mutmaßen, solche Leute sind relativ schnell wahrscheinlich von den Märkten zu überzeugen. Ist das so gewesen?
Das sind ja alle Leute, die vor dem IPO reingekommen sind. Bernd Rosin war einer meiner ersten Investoren, der ist vor 10 Jahren reingegangen, ja, also und hat in der Zeit auch nochmal nachinvestiert. Und Michael Durach ist jetzt dieses Jahr vor dem IPO reingekommen, war einer der Pre-IPO-Investoren, sehr wichtig für uns, weil eben auch strategisch eine Komponente dabei ist. Ne? Wie baut man eine Produktion? Und er hat sehr viele Produktionen in seinem Leben gebaut. Sitzt ja auch im Aufsichtsrat von McDonald's und hat wirklich ist, glaube ich, in 41 Ländern mit McDonald's unterwegs, ist Haus- und Hoflieferant bei denen. Und da kann man schon was lernen. Ja? So ein alteingesessener Familienbetrieb, der aber nicht so angestaubt ist, sondern schon, der ist schon noch ein Schnellboot. Und wenn du ihn selber kennengelernt hast, wirst du das bestätigen. Ja. Da sitzt dir einer gegenüber, der denkt sehr schnell und weiß auch, was am Markt los ist. Also durch ein IPO selber muss ich sagen, und das ist ganz wichtig für mich hier an der Stelle auch zu erwähnen, vielleicht für Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt selber in einem Capital Raise gerade sind oder Kapitalbedarf haben. Bevor wir diese Börsenstory hatten und an die Börse gehen wollten, hatte ich ja auch schon sehr viel Kapitalrunden. Und da waren so Venture Capital und Private Equity Es war so schwer. Und es am Ende haben die das Haar in der Suppe und immer war dann noch, ach nee, oh nee, Bewertung und das passt nicht und das passt nicht. Am Ende sind wir da, es war immer alles am Ende sehr negativ. Es sei denn, die uns kaufen wollten, die Strategen, ja, da lag dann halt ein Kaufpreis auf dem Tisch. In der Börseninvestmentrunde hat sich das komplett gedreht, weil da hast du ganz andere Leute. Das sind dann Fondsmanager, ja, die große, extrem große Versicherungsfonds oder sonst was managen. Und die betrachten die Firma aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja, die sind jetzt nicht so, also die gucken eher aus dieser Börsenbrille und nicht so als Venture Capital Anleger oder Private Equity, die dann EBITDA, Multiples und so weiter dranhängen. Und das hat mir echt die Augen geöffnet, weil die Gespräche waren deshalb nicht weniger anstrengend. Aber sie hatten immer ein positives Ende, weil das Ende war immer der Ausblick. Das war die Story stand im Vordergrund. Weniger so die harten Kennzahlen, wo die in der Vergangenheit waren, ja, wo sich alle anderen immer dran aufgegeilt haben. Ja, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, in 10 Jahren haben wir halt da auch durch viele Transformationen und Änderungen in der Geschäftsmodelle, ist halt nicht alles geradlinig und schick und schön und eine Schleife dran. Aber der Ausblick nach vorne und das, was uns auszeichnet, die vielen Narben, also uns kann halt auch so ein kleines Lüftchen nicht mehr umhauen. Ja, wir haben schon viel erlebt und gesehen. Und das wurde plötzlich honoriert. Und ich habe das erste Mal, und ich mache seit 10 Jahren Capital Race Runden, ja, ich war ja quasi ständig im Geldsammeln, ich habe das erste Mal ehrliche Wertschätzung erfahren für das, was wir geschaffen haben. Und das war nicht nur die Tatsache, dass die dann auch alle investiert haben. Und wir hatten ja mehr Leute, die investieren wollten, als wir am Ende rausgeben konnten. Wir waren ja überzeichnet. Und das war für mich, glaube ich, mit das Befriedigendste, so nach 10 Jahren Aufbauarbeit, wie so ein Schulterklopfer, der aber auch monetarisiert war, der Firma extrem hilft und geholfen hat. Und das hat mich wirklich, das lässt mich jetzt auch in so eine Dankbarkeit, also man ist eh demütig, wenn man 10 Jahre immer Geld sammelt. Du kannst ja mal die Just Spices Jungs fragen, die jetzt gerade an Kraft verkauft haben aus den Interviews. Und ich kenne die Jungs zum Teil ja. Ich weiß, die waren ständig auch kurz vor der Insolvenz. Ja. Und so habe ich ja jahrelang gearbeitet und gelebt und gewirtschaftet. Und das zehrt irgendwann an deiner Substanz. Das geht dir irgendwann auf die Ketten. Das hängt ja auch die private Existenz in der Regel mit dran bei den Leuten und bei mir natürlich auch. Und deshalb nochmal zurück zur Börse. Diese Investoren dort, die sehr viel Erfahrung haben, die mit den ganzen CEOs dieser Welt reden, von den Fonds, ja, die Vorstandsvorsitzenden quälen und die CFOs und die ER-Manager, die sitzen dir dann gegenüber und bringen dir Wertschätzung gegenüber. Ja, und schon aufgrund ihrer Fragestellung, aber spätestens, wenn sie sagen, okay, ich zeichne bei dir so und so ein Ticket. Und das ist geil. Also das muss ich echt sagen, das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Ist denn im Allgemeinen Wertschätzung für solche Geschäftsmodelle beziehungsweise eher für die Produkte ohnehin jetzt im Markt? Also ist das ein Zeichen der Zeit? Merkst du da eine Zeitenwende?
Nein. Also es wird von außen mehr reininterpretiert, als tatsächlich noch ist. Das ist so, ich weiß nicht, ob du diese Beispiel auch schon gehört hast, die Leute werden dann gefragt, bevor sie in den Supermarkt gehen, ob sie denn für Tierwohl sind und nur Fleisch mit Tierwohl-Siegel. Natürlich, na klar. Und wenn sie dann rauskommen, dann haben sie das Billigste vom Billigen gekauft. Ja, dann liegt halt das Massentierhaltung bei 90% oder 80% der Fälle im Korb. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Ja, jeder oder viele haben so die Assoziation, okay, ich tue was Gutes oder für mich und es schmeckt auch gut. Aber es wird dann doch wieder konditioniert zum alten Bewerten gegriffen. Und das schleift sich nicht in 3, 4 Jahren raus. Sowas hast du über Generationen. Und wir merken gerade so die Millennials, die junge Generation, da haben wir so 60% Flexitarier. Das heißt, Flexitarier sind die wirklich bewusst 2-3 Mal die Woche entscheiden, ich kaufe mir jetzt eine Alternative, ich konsumiere jetzt eine Alternative. Overall in Deutschland sind das 30%, also über alle Altersgruppen, was schon viel ist. Aber da ist natürlich Luft nach oben ohne Ende.
2, 3 kurze Börsenfragen habe ich noch. Ich meine, jetzt mag der eine oder andere Hörer oder eine andere Hörerin sagen, mein Gott, jetzt ist ja so mal gut mit der Börse. Ja, ist es auch. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch spannend, weil es ist tatsächlich das erste Unternehmen, was ich jetzt habe. Und wir kennen uns ja auch ein bisschen irgendwie, an die Börse geht. Ich finde, das ist immer noch ein großer Schritt, sowas zu tun. In der Vorbereitung eines IPOs, also eines Börsengangs. Mittlerweile kann man ja schon auch ohne Produkte an die Börse gehen. Das ist ja ganz faszinierend. Siehe Spec. So und weiter. Also insofern könnte ich mir das mit der Fabrik ja auch überlegen. Ich gehe einfach als Fabrik-Spec an die Börse und alles wird gut oder auch nicht. Aber welche Maßnahmen sollte ich dabei dringend berücksichtigen? In zwei, drei Sätzen, damit das auch wirklich klappt?
Es geht gar nicht so sehr darum, an die Börse das Unternehmen zu bringen. Du musst natürlich einen Prospekt machen und da muss alles, wie ich vorhin, alles für transparent gemacht. Also da ist jetzt nicht die Braut hübsch machen, gilt da nicht, sondern es ist im Gegenteil. Es wird alles, was Risiken sein könnten, wird erstmal aufgedeckt, ja. Und dann wird dir erstmal schlecht, weil du siehst, oh Gott, das kann alles schiefgehen, das hätte alles schiefgehen können und so weiter. Das viel Interessantere, wo die Leute drauf gucken, ist, bist du ready für die Börse post-IPO? Das heißt, dann geht die Welt ja erst richtig los. Bist du in der Lage, deine dann sehr breite Anlegerschaft mit Informationen zu versorgen? Hast du überhaupt ein Kennzahlensystem? Hast du die Systeme überhaupt, um diese Transparenz regelmäßig zu schaffen, zu reporten, deine Investoren bei Laune zu halten, ihnen Einblicke zu geben? Wir haben jetzt gerade eine IR-Managerin eingestellt, ja, eine sehr erfahrene, 25 Jahre Erfahrung. Die hätte ich vorher nie davon geträumt, dass wir sowas brauchen. Aber du musst jemanden haben und natürlich dahinter eine Organisation, die dich auch mit Informationen füttert, die ständig 24 Stunden, 7 Tage die Woche in der Lage und bereit ist, international, national Investoren mit Informationen zu versorgen, Meetings zu machen. Ich hatte jetzt schon Post-IPO sehr viele Meetings. So nach kurzer Zeit, ja, kommen die und wollen dann wissen, wie läuft's denn? Wie sieht es denn aus? Und dann darfst du natürlich, gibt es auch ein paar Regeln, du darfst jetzt keine Versprechen machen, du darfst jetzt nicht sagen, oh, wir machen jetzt 5 Millionen Euro Umsatz mehr, das darfst du alles nicht. Du musst dich halt auf der einen Seite sehr bedeckt halten, darfst keine Versprechungen machen hinsichtlich deiner, keine Guidance rausgeben. Ja? Auf der anderen Seite musst du ja trotzdem irgendwie Transparenz in dein Geschäftsfeld reinbringen und Informationen geben. Und das ist, glaube ich, der größere Aspekt als jetzt, ich sag mal, pre-IPO deine Firma von Anwälten und Beratern auseinandernehmen zu lassen. Das machen andere für dich, da brauchst du gar nicht, du musst nur liefern. Ne? Gib mir mal das Papier, gib mir mal das Papier. Du solltest natürlich irgendwie in der Lage sein, auch alles zu liefern. Ja? Und wenn du eine 10-jährige Geschichte hast, war es für uns tatsächlich schon oft schwer, alle Papiere in der Logik. Das, im Prinzip wird die Geschichte deiner Firma nachgebaut. Ja? Wie ich es vorhin sagte, die Puzzle werden alle auseinandergepuzzelt und dann wieder zusammengelegt. Und das muss dann passen. Und es muss nicht passen, dass das alles im schillernden Licht dasteht, sondern es muss alles ehrlich, authentisch mit allen Risiken, die da dran hängt. So. Und das ist es eigentlich schon. Das Anstrengende ist tatsächlich die Investorengespräche selber. Das ist anders. Und ich habe ja gesagt, wir hatten über 200, meine CFO und ich. Sie sagt immer, Jan und ich wurden für ein paar Monate in einen Raum eingesperrt. Das war auch so. Wir haben teilweise 8 Meetings am Tag gehabt. Eine Stunde haben wir in einem Raum gesessen. Unsere Assistentin haben uns immer nur Essen und Trinken gebracht und dann ging es hintereinander weg und 80% auf Englisch. Also es war wirklich hardcore anstrengend.
Welche Partner sollte ich denn dabei mit auf diese einsame Börseninsel nehmen?
Ja, du brauchst in jedem Fall natürlich einen Anwalt. Du brauchst eine gute Emissionsbank. Wir hatten zwei. Wir hatten Warburg und Quirinbank. Habe ich auch nicht bereut, war sehr gut. Weil die nehmen deine Firma auch noch auseinander, die machen Research-Berichte, ja. Die machen dann die muss auch unabhängig sein, ihre eigene Einschätzung, wie sie die Firma sehen und die Potenziale. So. Dann brauchst du, also wir hatten noch einen IPO-Berater zusätzlich, weil das für mich ja alles neu war. Natürlich brauchst du Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, das ist ein, also wir waren ein Team in unseren Runden und wir haben uns mindestens einmal die Woche immer getroffen, virtuell, waren so zwischen 25 und 30 Leute.
Also ein Börsengang allokiert gewaltig Geld, das schafft Arbeitsplätze, zumindest kurzfristig.
Das kostet auch viel Geld, ne? Also wenn ich mal überlege, unsere Spendings, was uns der Börsengang gekostet hat, geht um die 4 Millionen Euro, ja? Was du an Kosten hast. Das darf man auch nicht vergessen.
Letzte Börsenfrage. Also bei dem Thema irgendwie, welche veganen Nahrungsmittelhersteller gehen an die Börse, da fallen ja irgendwie zwei ins Auge oder ins Ohr. Das ist jetzt kein Geheimnis, Beyond Meat und Oatly, ne, die ihre Gänge da gewagt haben. Nicht in Frankfurt, sondern wo sind sie gelistet? In New York?
Nasdaq. In der Nasdaq,
An der Nasdaq. Wenn ich mir jetzt mal kurz die Charts angeschaut habe, ich habe mal kurz vor unserem Gespräch mal reingeguckt zum Zeitpunkt unseres Interviews, Ende Dezember, ist das so, dass Beyond Meat im letzten Jahr 50% die Aktie verloren hat und Oatly 60%. Ihr habt jetzt gerade mit Start 15.11. plus 8% zu diesem Zeitpunkt. Warum wird das so bleiben aus deiner Sicht?
Na, es ist erst der Anfang. Dazu darf ich jetzt aber gar nichts sagen, wo sich die Kurs hinentwickelt. Aber was ich sagen kann, und das ist einer der großen Unterschiede zwischen unserem IPO und dem von Oatly und Beyond Meat. Unser IPO war nicht getriggert davon, dass jetzt welche auscashen wollten. Weil in dem Moment, wo du das machst, versuchst du die Bewertung zum IPO hochzupushen. Ja? Bei uns hat keiner ausgecashed. Also ich bin mit meinen kompletten Aktien drin geblieben. Ich habe noch ein 3-Jahres-Lock-up, also ich darf meine Aktien gar nicht verkaufen, will ich gar nicht. Und das schafft natürlich Vertrauen und das bringt den Kurs, also die Bewertung zum IPO, nicht so unter Druck. Also wir mussten nicht mit 13, 14 Mal Umsatz oder 16 Mal wie Oatly mit einem Versprechen an die Börse gehen. Ja, die sind ja super, du musst dir vorstellen, die gehen an die Börse und sagen, unser Wert, unsere Firma ist heute, wo du bei uns investiert, 16 Mal unser Umsatz von heute. Dahinter steckt ja eine Erwartungshaltung der Investoren, dass sich da entsprechend auch der Wert der Firma entwickelt. Und logischerweise, wenn du schon im ersten Jahr, das nicht erreichst, deine ambitionierten Umsatzziele, du kommst massiv unter Druck, dann springen die Investoren wieder ab, ja, dann hast du sie enttäuscht. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Also wenn du einmal, du warst kurz der Star, ja, alle haben über dich geredet, aber langfristig verbrennst du deine Authentizität, deine Ehrlichkeit, deine Aufrichtigkeit, die verbrennst du und die kriegst du fast nicht mehr wieder. Und wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir sind jetzt mit 2,5 Mal Umsatz an die Börse. Ja, das ist eine sehr, sehr konservativ, defensiv, sag mal, Wachstumseinschätzung. Das hat uns sehr viel Hohn und auch die Presse hat gesagt, ja, guck mal hier, ja, Bewertung und Marktkapitalisierung, ja, bleibt mal ruhig, ja. Wir haben aber jetzt überhaupt keinen Druck und jetzt kannst du es an unserem Kurs ablesen. Dadurch, dass wir so tief eingestiegen sind, haben wir jetzt sehr viel mehr Luft nach oben, ohne dass ich ständig unter Druck stehe, 300-400% Wachstum im Jahr zeigen zu müssen, was absurd ist, was nicht funktioniert. Es sei denn, du kaufst dir den Markt, aber das ist nicht unser Ansatz. Und das ist der feine, kleine Unterschied. Und da muss ich echt sagen, waren wir sehr gut beraten durch unsere Leute außenrum, die sehr viel Erfahrung haben. Die haben uns dahin gedrängt, dass wir eher ganz tief auch ans untere Ende der Bookbuilding-Spanne gehen, um eben am Ende Luft nach oben zu haben. Das wird unsere Story für die nächsten Jahre sein. Und unser Ziel ist natürlich, unseren jetzigen Shareholdern eine schöne Wachstumsstory zu liefern.
Ist denn, also jetzt mal auch auf die Produkte, über die Produkte spricht man ja irgendwie dabei gar nicht, habe ich manchmal so den Eindruck, ne? Also in diesem Fall Oatly oder Beyond Meat, wir haben ja vorhin über so Kategorien gesprochen und beide sind natürlich in ihrer Kategorie auf dem Weg, irgendwie Champion da zu werden. Ihr habt so ein Multi-Channel, also ihr habt verschiedene Produkte in verschiedenen Kategorien. Ist das am Ende vielleicht nicht sogar resilienter gegen externe Einflüsse? Oder ist das eure Hoffnung, dass das so ist?
Nee, ist nicht unsere Hoffnung, das ist sogar unsere Strategie. Und das ist auch das, was wir unseren Investoren als größten USP auch immer mit auf den Weg gegeben haben. Wir sind nicht abhängig von einer Kategorie, die mal kommen und mal gehen kann. Ja? Wir haben ja schon viel kommen und gehen sehen in 10 Jahren. Ja? Der Superfood-Trend war riesig, da waren wir Champions. Ja? Wir haben Superfoods verkauft ohne Ende. Heute interessiert doch das keine Sau mehr. Und das Geheimnis ist ja, dass man zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd setzt. Und da stehen wir halt auf 17 Füßen, 17 Kategorien, wo wir vertreten sind. Und Oatly steht auf 2 und B&B steht auf 1. Und das kann schon gefährlich sein, auch durch Wettbewerb. Natürlich haben sie dadurch einen höheren Fokus und können mehr Geld in dieses eine Feld pumpen. Aber sie sind halt auch anfälliger für alle Schwankungen, die es da gibt und müssen delivern, auch wenn mehr Wettbewerb jetzt da reinkommt.
Aber mir erzählt jeder Wachs aus der Nische. Also wenn ich das jetzt mal versuche zu kopieren, im mediale Produkt, die wir hier herstellen, ne, jetzt haben wir Podcasts und Content-Strategie-Programme und dieses Development, ein bisschen Entertainment und so weiter und so fort. Ich bin da tendenziell auch so angelegt, immer ein bisschen breiter und mehr zu wollen auch, ne, aber verliert man dadurch auch den Fokus? Und wo ist die Priorisierung?
Nee, unser Fokus ist eben genau, das ist genau der Unterschied. Unser Fokus ist die Multikategorie. Das heißt, was wir hier bauen, ist eine Plattform. Das wissen die wenigsten ja. Ne? Wir bauen eine Plattform, aber unter einer Marke Veganz. Wir sind heute die stärkste Marke. Wir messen ja ständig unsere Markenbekanntheit. Wir sind mit Abstand die bekannteste Marke im deutschsprachigen Raum. Warum ist das so? Weil wir eben über verschiedene Touchpoints Brand Awareness generieren können. Hingegen andere das vielleicht nur über eine Kategorie können. Ja? Also der Kunde, die Kundin erlebt uns im Supermarkt an vielen, vielen Stellen und hat dort seine Erlebnisse, ihre Erlebnisse, gute, schlechte. Aber das schafft Brand Awareness. Was wir machen gerade durch diese starke Markenbekanntheit, kommen sehr viele Wissenschaftler, Tüftler, kleine Startups, die kommen zu uns, ich muss die nicht mal suchen, die kommen alle zu uns, die stehen Schlange und sagen, hey, ich habe hier was Geiles, ich komme aber nicht weiter, ich komme nicht in die Regale, ich habe keine Produktion, ich habe keine Entwicklung. Und was wir machen, wir bieten ihnen quasi unsere Strukturen, die wir aufgebaut haben, sortieren die dort ein. Und da gibt's ganz unterschiedliche Modelle. Der eine will Angestellter sein, ja, der wird dann halt bei uns Angestellter und forscht weiter, macht an seinem Produkt und wir bieten ihm einfach die Möglichkeit, das gut zu produzieren, das weiterzuentwickeln. Der kriegt von uns das komplette Package im Environment, kriegt jeden Monat sein Geld, ist auch beteiligt am Erfolg. Und irgendwann ist das Produkt im Markt und der hätte nie alleine geschafft, ich sag mal, ruckzuck in 10.000, 15.000 Regalen zu liegen. Ja, das schafft ja. Und das haben wir ja, die Power haben wir ja. Was wir haben, ist der Kanal, der Zugang zum Handel. So, dann gibt es andere, die sagen, ich will aber weiter selbstständig sein. Da sagen wir, kein Problem. Gibt es jetzt gerade den aktuellen Fall. Der behält seine Firma, wir sind beteiligt, der ist Geschäftsführer und er bleibt Entrepreneur, ja, wird auch so behandelt. Aber das Produkt wird unter Veganz am Markt platziert und wir enablen das. Wir investieren in Produktion, wir investieren in Entwicklung etc. Und so speisen wir unsere Maschine ständig mit frischem Blut aus dem Markt, ja, und ständig wird kommt. Deshalb sind wir so innovativ, weil einfach ein Mensch alleine kann sich sowas gar nicht ausdenken. Und das ist die Vielzahl von Menschen, die sehr viel Hoffnung und sehr viel Gehirnschmalz in diese Dinge reingesteckt haben. Und das machen wir uns zunutze. Und das stärkt natürlich wieder unsere Marke.
Ja, absolut. Also da fallen mir direkt zwei Punkte ein. Ich fange mal beim ersten an. Das hast du ein bisschen vorher gerade gesagt in deiner Antwort, Thema Markenbekanntheit. Ich will euch jetzt auch nicht zu sehr irgendwie nach oben auf das Schild heben, aber ich muss wirklich meinen Hut ziehen. Respekt davor, dass ihr in die Tagesschau gekommen seid. Ich meine, wer kann von sich behaupten, einen Beitrag in der Tagesschau zu ownen, wenn man jetzt nicht gerade Amok läuft oder so, was ihr in diesem Fall natürlich nicht getan habt, hoffentlich nicht. Respekt dafür. Was hat das mit der Markenbekanntheit gemacht? Ja?
Zweimal.
Zweimal war es in der Tagesschau. Habe ich gar nicht
mitbekommen. Börse vor acht, drei Minuten ständig und dann in also das war mega.
Mega. Ja. Was hat das denn gemacht mit der Markenbekanntheit? Ich weiß ja, dass ihr relativ viel messt, ne? Also so.
Steil nach oben.
Steil nach oben? Was heißt
ja,
das?
Ja, steil nach oben. Ja, denn das hat 5 Prozentpunkte gebracht. 5%? Das ist sehr viel. Das ist sehr viel, ja. Wir reden ja über ungestützte Markenbekanntheit und da sind wir jetzt deutlich über 30% gerutscht. Das ist, also kann man, und in unserer relevanten Zielgruppe sind wir irgendwie um die 80%, ja, 70-80%. Also das ist schon, kannst du sagen, fast jeder kennt uns da und von der Gesamtbevölkerung ist es mittlerweile mehr als jeder vierte, ja. Das ist für ein Unternehmen, eine Marke wie unsere, ist das schon mega.
Also so wird die Tagesschau zum beliebtesten Kanal Deutschlands zumindest und zur günstigsten Kampagne Tagesschau. Ever eigentlich, oder?
Es war nicht nur die Tagesschau, man muss ja fairerweise sagen, ja, da waren auch Zeitungen überall, ne? In der Süddeutschen, in der FAZ, am Sonntag, also mit Porträts, mit Interviews. Also wir hatten schon, also gerade ich hatte extrem viel Interviews und Presse, hab's immer noch, ja, also es hört ja nicht auf.
Ja, aber dafür sind die 4 Millionen ja ganz gut investiert eigentlich, ne, für 5% Markenbekanntheit. Nimmt man das in Kauf, oder?
Ja, okay. Sie haben noch einen anderen positiven Effekt, dass die Firma jetzt sehr gut finanziert ist und für die nächsten Jahre sich Fahrwasser sich bewegt. Das ist, glaube ich, um wieder zu unserem Eingangsstatement zurückzukommen, wie ich mich fühle, gelassen. Ja. Das war tatsächlich 10 Jahre nicht so.
Ja. Sag mal, wie ändern sich denn deine Aufgaben jetzt nach dem Börsengang eigentlich so als Chef of the Hood?
Ja, ich bin tatsächlich jetzt wieder mehr strategisch unterwegs, baue jetzt gerade mit dem Team eine Vertriebsstrategie auf, bin sehr auch jetzt, was die Akquisition, ich habe ja gerade gesagt, wir bauen Plattformen, ja, macht einige M&A-Transaktionen jetzt selber, wir kaufen Firmen, beteiligen uns an Firmen, beraten Firmen, bauen quasi die Maschine, dieses Plattformgeschäft so, wie wir uns das alle erträumt haben, vorgestellt haben. Was ich echt nicht erwartet habe, dass wir müssen nicht suchen, die Leute kommen zu uns. Wir sind so ein Magnet und viele merken, sie kommen an bestimmten Stellen nicht weiter. Es gibt Inkubatoren und Accelerator-Programme, aber die können dir entweder nur Medien geben, ja, oder sie können dir nur eine Küche, Kitchen Town in Berlin oder so, ne? Aber was keiner kann das komplette Programm von Produktion, Entwicklung, Packaging, Design, Vertrieb, Marketing. Wir haben ja alles. Wir können im Prinzip alles in die Maschine reintun und vorne kommt ein Produkt raus. Und das liegt auch gleich im Handel. Und zwar nicht nur bei einem Handelspartner, sondern in ganz Europa bei sehr vielen. Wer kann das? Sag mir einen, der das heute kann.
Durch die veränderten Aufgaben oder auch durch das letzte Jahr, jetzt das 10-Jährige, was ihr so hattet, jetzt mal, wenn du mal kurz zurückblickst, so welche charakterlichen Qualitäten haben sich dabei bei dir selbst ausgeprägt? Was meinst du, was hat sich da geändert, was hat sich da verfestigt?
Boah. Also ich von außen wird das sehr oft reininterpretiert. Viele Leute bewundern, dass ich das alles, die ganzen Rückschläge, dass ich die so weggesteckt und durchgehalten habe. Das sieht von außen so aus. Von innen war ich auch oft am Rande des Zusammenbruchs, ja, weil ich, was bei mir immer wichtig ist, wenn sich drei Türen schließen, habe ich den festen Glauben daran, dass eine andere Tür wieder aufgeht, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Und einfach durch das, durch diese hart bei mir, in mir verankerte Vision, da was zu bauen, was zu machen. Also wenn ich nur am Geld hängen würde, an Macht oder sonst was, wäre ich schon längst, hätte ich schon längst aufgegeben, weil das alleine reicht nicht, um so einen Kampf zu gewinnen. Du musst mehr dahinter haben, mehr Power, um so Rückschläge auch wegzustecken. Und bei mir ist es halt diese, ja, dieses Baby, was wir jetzt 10 Jahre da großziehen, was mich da trägt. Und es ist natürlich auch ein Stück mittlerweile gesellschaftliche Verantwortung. Nicht nur meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin gegenüber, sondern auch, wir stehen ja auch für eine Bewegung in Deutschland. Und allein der Gedanke daran, dass wir scheitern, würde ja, das würde, also es wäre ja, es wäre Erschütterung für diese ganze, für dieses ganze Segment. Und das, da lastet schon echt Druck auch auf unseren Schultern, auf meinen Schultern. Und das hat mich über die Zeit jetzt getragen und diese und wirklich so ein Kampfeswillen gegeben. Das haben auch die IPO-Berater gesagt, weil die oft gesagt haben, ey komm, das schafft er jetzt aber nicht mehr, die Hürden, die wir jetzt da aufgelegt haben. Also die Puzzlesteine, die wir ihm weggenommen haben und versteckt haben, die findet er jetzt nicht. Und er hat sie gefunden. Manchmal nur tatsächlich einen Tag vor Ultimo war dann doch alles fertig. Mit Hochanstrengungen, außerordentlichen Gesellschafterversammlungen, alles, was wir da machen mussten. Keiner daran geglaubt hat, dass wir das hinkriegen, weil 100% Zustimmung notwendig war. Und. Also wir haben alles hinbekommen. Und ja, es ist so ein ungebrochener Kampfeswille, der aber auch über 10 Jahre ermüdet. Und das liegt vielleicht an meiner Zeit Triathlet, ja. Man ist immer Einzelkämpfer, man setzt sich Ziele und Etappenziele und ich habe halt meine Ziele so definiert, wo wir jetzt stehen. Und jetzt kommt man gerade in so eine Phase, wo ich sage, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt werden neue Ziele gesetzt.
Ist das jetzt so die Phase, wo du sagst, du bist mit dir selbst zufrieden?
Absolut, ja. Mhm. Ja.
Und jetzt mit Blick auf das nächste Jahr, also da ist es ja so, welche drei Prinzipien hast du dafür für das Jahr 2022? Erstmal nicht Ziele, sondern welchen drei Prinzipien willst du da weiter folgen, wo du vorhin von Vision gesprochen hast?
Naja, ich will auf alle Fälle weiter demütig bleiben. Demütig schließt bei mir ein, mit beiden Füßen auf dem Boden, wissen, wo wir herkommen. Nicht größenwahnsinnig, ja. Also ganz Bodenhaftung und unser Ziel dabei natürlich nicht aus den Augen verlieren. Der soziale Aspekt ist für mich extrem wichtig. Etwas zurückgeben, etwas leisten, mehr als das, was jetzt unsere Produkte leisten können, als Firma, für unsere Mitarbeiter. Dort ein Environment schaffen, wo alle sagen, wow, das ist eine geile Company, hier will ich. Also es gibt nichts Geileres, hier will ich arbeiten. Haben wir heute schon den Fall. Also es ist oft bei vielen so, dass viele echt ganz eng mit uns verwurzelt sind. Langjährige Mitarbeiter, aber auch welche, die erst 2, 3 Jahre da sind, sagen, das ist einfach cool, hier zu arbeiten. Das ist für mich ein hoher Anspruch, das auf dem Level zu halten und weiterzuentwickeln. Das Wertesystem, die Kultur in der Firma.
Was möchtest du denn für dich so unbedingt dazulernen?
Ach, dazulernen. Ich muss dir echt sagen, dieser IPO, der Börsengang, der hat, die Lernkurve war steil, das kann ich dir echt sagen, weil du kommst ja plötzlich in Begrifflichkeiten und Prozesse rein, da hast du vorher nicht von geträumt. Also ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand vom Lernen, ja, was nicht geht. Aber ich möchte jetzt viel zurückgeben. Ich glaube, ich bin jetzt, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich aus einer guten Position heraus, aus einer halbwegs sicheren Position heraus, die Firma auf ein Niveau entwickle. Und da kommen wir nochmal zurück auf unsere Shareholder. Ich nehme das sehr ernst. Alles, was ich in den Investoren-Meetings versprochen und besprochen habe, möchte ich auch mindestens erfüllen, wenn nicht übererfüllen. Das ist mein Anspruch. Ich möchte sie überraschen, positiv. Das, wenn man so rangeht, glaube ich, kann man fast nur gewinnen. Es ist was anderes. Kommen wir zurück zu Oatly oder Beyond Meat, die vorher sehr viel versprochen haben, was sie nie halten können. Und immer ihren eigenen Ansprüchen hinterherrennen, das wird abgestraft. Und da, genau das Gegenteil möchte ich tun.
Wenn du jetzt weiter darüber nachdenkst, du willst ja überfüllen, also wenn sich die Dinge weiterhin gut entwickeln, welche Veränderungen wünschst du dir dabei?
Also ich wünsche mir vor allen Dingen politisch mehr Dedication für das Thema Ernährung im Zusammenhang mit Umweltschutz und Klimaschutz, weil der Hebel, und das spielt so viel rein, man muss wissen, die Landwirtschaft ist der wichtigste, größte Industriezweig in Deutschland. Da ist eine große Lobby dahinter. Ich weiß, dass das schwer ist. Und ich möchte jetzt nicht in der Haut von dem Özdemir stecken. Ja? Das ist wirklich krasse gegen Windmühlen und ganz alte, verkrustete Strukturen. Aber an der Stelle anzusetzen, da wünsche ich mir wirklich massive, und die braucht es auch, diese Dynamik, die jetzt durch die neue Regierung gekommen ist. Ich weiß, dass sowas auch wieder abflacht in der Zeit, ja, weil man sich dann aufreibt und irgendwie Kompromisse finden muss. Aber ich wünsche mir, dass die Dynamik lange anhält und dass man möglichst viel Umbruch in der Zeit schafft, weil das ist ganz wichtig. Da werden die Weichen tatsächlich gestellt, um Veränderungen in der Wirtschaft auch zu ermöglichen überhaupt. Radikalere Veränderungen. Ja, und das kannst du jetzt auf Windräder, aber ich bleib mal bei der Lebensmittelindustrie. Guck mal, es gibt heute ein Gesetz, das verbietet die Förderung von Betrieben, die pflanzliche Alternativen für Milch und Käse herstellen. Das musst du dir mal reinziehen. Das war 1987. Ich habe den Altmaier noch angeschrieben. Der hat das natürlich auf seine letzten Tage an die Landesregierung hier zurückgespiegelt. Aber die hatten jetzt auch keine Eier in der Hose. Sorry, dass ich das so sage. Wir wurden jetzt ins nächste Jahr vertröstet, kriegen weniger Förderung und. Die haben sich da nicht dran getraut, uns eine Förderzusage zu geben, weil wir ja Käsealternativen herstellen. Das musst du dir mal reinziehen. Und sowas ist doch total Baller, oder? Wenn konventioneller Käse viermal mehr CO2 emittiert als pflanzlicher, bei gleichem Geschmack, bei besseren Nährstoffeigenschaften etc., bei besserer Biodiversität, weil Biodiversität, das sind ja Themen, da denkt ja heute noch keiner dran. Das ist ja Themen, an denen wir arbeiten. Ja,
Biodiversität trendet nicht. Also muss ich sagen, ich hatte eine Sonderreihe im Sommer. Also ihr habt sie gesponsert. Danke dafür. Das sollte man auch nur kurz sagen. Aber man muss auch den Fakten ins Auge sehen. In den Reichweiten lagen die eher im unteren Drittel tatsächlich. Ja. Biodiversität trendet nicht. Ich habe es nie verstanden, ist aber so.
Ja, und weißt du, wir arbeiten dran im Stillen, im Kämmerlein, weil wir wissen, dass das Thema der von morgen sein wird. Morgen wird, da kannst du dich drauf verlassen, vielleicht nicht im Kontext von dem Wort Biodiversität, aber das Thema Artenvielfalt, ja, das Thema Bodenerosion, das Thema Wasser, Wasserverfügbarkeit etc., diese Zusammenhänge, die werden allen sehr, sehr schnell transparent werden. Und das ist ja heute das, was wir schon einfließen lassen in unsere Produktlebenszyklen oder in unsere Produktwertschöpfungsketten. Aber jetzt weg davon, du hast ihn nicht gefragt, was ich mir wünsche an Veränderung, und der Wichtigste wäre tatsächlich, dass wir politisch den Rahmen bekommen, um wirklich auch von der Wirtschaftsseite her frei aufspielen zu können. Das können wir heute nicht. Wir sind heute gehemmt durch politische Regularien.
Zum Abschluss 6 Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erste Frage. Was muss regeneratives Wirtschaften leisten können?
Ja, es muss die Ressourcen möglichst schonen, oder am liebsten wäre, dass man gar keine neuen Ressourcen mehr braucht, sondern dass man wirklich in einem Kreislauf das Ganze abhandelt. Also das wäre das Minimum, aber das ist per PB Mobile. Aber zumindest sollte man den Anspruch haben.
Also ist regeneratives Wirtschaften fast wichtiger als nachhaltiges Wirtschaften?
Das ist ja das baut ja darauf auf. Also Nachhaltigkeit basiert ja auf Regeneration oder dass man ressourcenschonend arbeitet, ja.
Der schnellste Weg, um das 1,5-Grad-Ziel zu ersichern, wäre?
Aus meiner Perspektive, dass jeder dreimal die Woche drüber nachdenkt, ob er jetzt wirklich das tierische Produkt, die Currywurst, das Schnitzel essen muss oder vielleicht auf eine Alternative zurückgreifen kann. Das hat einen großen Impact, ja.
Welcher Kauf hat dich in den letzten 12 Monaten weitergebracht?
Welcher Kauf? Was habe ich denn gekauft in den letzten 12 Monaten?
Ja, weiß ich doch nicht.
Erzählst du mir? Was soll ich gekauft haben? Für mich privat kaufe ich nichts. Hat mich weitergebracht. Ich habe jetzt für die Firma 2 Model Y gekauft von Tesla. Die bringen uns weiter im Sinne Reichweite, aber ich hatte gehofft, dass die schon aus Grünheide kommen, aber die sind jetzt noch aus China. Wir werden noch ein paar holen. Aber es bringt uns in der Firma weiter, weil jetzt tatsächlich die ersten Leute, die fahren damit jetzt zu ihren Terminen und so weiter, lernen jetzt Elektromobilität. Und das finde ich, das ist allein der Diskurs, den man dann, oh, wie weit komme ich, wo muss ich tanken, wie funktioniert das, finde ich genial. Also das, genau, ein gutes Beispiel.
Okay, da schließt sich eine andere Frage an. Auf welches Produkt, was du jetzt nutzt, würdest du am ehesten verzichten?
Auf mein Auto verzichte ich nicht. Was würde ich verzichten? Mein iPhone kann ich auch nicht verzichten. Jetzt mir fragen, das zum Jahresanfang. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf was verzichte.
Aber das nächste vielleicht. Wie viele Stunden am Tag nutzt du deine digitalen Geräte nicht?
Gut, das wird bei mir sogar gemessen. Und am Ende der Woche wird mir gezeigt, Breda, guck mal, wieder im Schnitt 12 Stunden am Tag.
Also schön, dass ein digitales Gerät misst, wann du deine digitalen Geräte nicht nutzt.
Na, sie messen, wann ich sie nutze und daraus ergibt sich dann halt der Zeitraum, wo ich sie nicht nutze.
Der Umkehrschluss. Letzte Frage. Wobei hast du mehr gelernt? Durch Reflexion des eigenen Verhaltens oder durch Beobachtung anderer?
Reflexion des eigenen. Also ich glaube aus eigener Erfahrung mehr, ja. Ja, also wenn Reflexion auch eigene Erfahrung, eigene Fehler, eigene Einsichten, dann ist eher die eigene Experience da vordergründig.
Okay, gut. Ich würde sagen, das war's. Wir schließen den regenerativen Laden heute ab. Jan, guten Start ins Jahr. Auf bald vor den Toren eurer neuen Fabrik hoffentlich und alles Gute.
Ich danke dir, wünsche ich dir auch.
Ja. Das war's mit dem Jahresstart, mit der ersten Episode im Jahr 2022. Jan Bredak von der Vegans Group AG. Nächste Woche geht's weiter mit dem ältesten Naturkosmetiker oder einem der ältesten Naturkosmetikhersteller in Deutschland. I+M heißen die. Jörg von Kruse, der Inhaber und Geschäftsführer, bei uns am Mikrofon. Und wir schauen uns mal den Markt für Naturkosmetik an. Bis dahin, euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Nach wie vor einen guten Jahresstart und bis nächste Woche. Ciao.
Fabrik! Für immer.